Einen schönen guten Morgen erstmal. Ich freue mich, Ihnen heute Morgen Gottes Wort weiterzusagen. Matthias Kämpfer hat gerade den Predigtext schon vorgelesen. Was mir dazu als erstes einfiel, war ein Besuch vor einigen Jahren in einer Höhle. Waren Sie schon mal in einer von diesen touristisch erschlossenen Tropfsteinhöhlen? Wir waren vor vier Jahren, auf einer geführten Tour in einer solchen Höhle, die angeblich zu den schönsten Höhlensystemen der Welt gehören sollte. Immer der Führerin hinterher ging es auf engen Gängen und die Treppen hinunter in ein dunkles Reich. Alles war nur minimal beleuchtet, man musste aufpassen, wohin man trat. Und irgendwann erreichte unsere Gruppe einen dunklen Raum. Wir standen alle zusammen. Unsere Führerin ging ein paar Schritte zur Seite, sie verschwand so im Halbdunkel. Und da war an der Höhlenwand ein Schaltpult angebracht und da legte sie einen großen Lichtschalter um. Und plötzlich war die ganze Welt um uns herum verwandelt in ein leuchtendes Wunderland von Formen, von Farben, von Licht, von Schatten. Und die ganze Welt war neu, anders. Wir durften eine Weile herumgehen und staunen. Und niemand hörte, glaube ich, den Erklärungen der Führerin zu, weil jeder war begeistert von dieser glitzernden Welt, in der wir da uns plötzlich wiederfanden. Ein riesiger Saal von fast 100 Meter Länge, 20 Meter Höhe, habe ich mir noch sagen lassen hinterher. Voller Stalaktiten, Stalagmiten und glitzernder Höhlenwände. Dann mussten wir uns aber wieder sammeln. Die Führerin ging zu ihrem Schaltkasten, legte den Hebel wieder um und alles war wieder dunkel. Und trotzdem hatte sich was verändert. Die Bilder im Kopf von dieser Höhle, die blieben. Und trotz der Dunkelheit konnten wir immer noch diese strahlenden Höhlenstrukturen mit unseren inneren Augen sehen. Das Scheinwerferlicht in der Höhle, angeschaltet nur für kurze Zeit und die Dunkelheit danach war nicht mehr richtig dunkel. Nur auf die Füße achtete jetzt keiner mehr und es gab ein großes Gestolper und Gerempel, bis sich so alle Leute wieder ans Halbdunkel gewöhnt hatten. Aber das war ein ganz eindrucksvolles Erlebnis. Und manchmal, denke ich, geht es uns heute doch genauso in unserem Leben. Wir stolpern durch das Halbdunkel unserer Welt, unseres Lebens und wünschen uns, dass doch irgendwann irgendjemand mal endlich das Licht anknipst, damit wir ein bisschen besser und etwas klarer sehen können. Nur für einen Augenblick, oder? Danke. Darum geht es Paulus auch in dem Gebet für die Epheser, in unserem heutigen Bibeltext. Der steht im Epheserbrief 1, die Verse 15 bis 23. Matthias hat ihn gerade gelesen. Nur für einen Augenblick mit den Herzen sehen, so habe ich das Ganze mal genannt. Ein paar Worte zum Hintergrund dieses Briefes. Paulus schreibt den Brief an die Epheser nach seinen drei Missionsreisen. Er sitzt zu dem Zeitpunkt im Gefängnis, wahrscheinlich vielleicht in Rom, aber höchstwahrscheinlich in Caesarea. Da hat er 2 Jahre im Gefängnis gesessen, 2 Jahre war inhaftiert. Und der Brief, den er dort geschrieben hat, er hat einige Briefe von dort geschrieben. Dieser Brief an die Epheser ist wohl eigentlich der unpersönlichste, den er geschrieben hat. Es gibt keinerlei persönliche Informationen für die Gemeinde. Er grüßt niemand persönlich. Ganz zum Schluss gibt es nur ein ganz allgemeines Segenswort. Und es gibt sogar ein paar alte Manuskripte, in denen sogar das Wort Ephesus fehlt. Da steht nur an die Gemeinde in Punkt, 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 Punkt. Man vermutet daher, dass der Epheserbrief so eine Art Rundbrief war. Ähnlich wie so ein paar andere Briefe in der Bibel, wie der Kolosserbrief zum Beispiel. Rundschreiben an die christlichen Gemeinden in Kleinasien, in der Provinz Asia, das ist in der heutigen Türkei. Dort sollte dieser Brief dann reihum vorgelesen werden. Tychikus, ein Freund von Paulus, war der Postbote, der brachte die Briefe rum. Und am Ende der Rundreise endete der Brief dann wohl in der damaligen Weltstadt Ephesus und wurde zum Epheserbrief. Trotzdem denke ich, dass Paulus in diesem Brief ganz besonders an die Epheser gedacht hat. Er war dort fast 2 Jahre lang, hat dort gelebt, hat, glaube ich, sich in keiner anderen Gemeinde so lange sich aufgehalten wie dort in Ephesus. Und er hat dort ganz viele außergewöhnliche Dinge erlebt. Wenn Sie in den Ferien ein bisschen Zeit haben, lesen Sie einfach mal die Apostelgeschichte Kapitel 18 bis 20. Sehr spannend. Zum Beispiel der Aufstand der Artemis-Anhänger und ein paar andere spannende Geschichten. Apostelgeschichte 18 bis 20, sehr zu empfehlen. In unserem Text dankt er zuerst mal für die Gemeinde, für ihren Glauben an Jesus und für ihre Liebe an alle Mitchristen. Ich lese mal. Hinzu kommt, sagt er, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Nach all der Zeit, die Paulus in Ephesus verbracht hatte, ja, wie gesagt, er war Jahre dort, er hat gelehrt, er hat gearbeitet, er hat auch gelitten dort unter den Menschen, unter den Anfeindungen, die es dort gab. Aber die Menschen dort in der Gemeinde sind ihm sehr ans Herz gewachsen. Seine Kinder im Glauben. Eine tiefe Verbundenheit, eine Sehnsucht spricht aus all diesen Worten hier in diesen ersten paar Versen. Man spürt regelrecht, wie ihm das Herz überläuft. Eltern kennen das so für ihre Kinder. Paulus kann nicht anders, als dauernd für sie zu beten, ständig. Bei all den Herausforderungen, vor denen wir als Gemeinde heute stehen, bei all den Problemen und offenen Fragen, die es gibt, und nicht jeder ist ja immer mit allem einverstanden und zufrieden mit dem, was passiert, aber wie viel Grund zum Danken haben wir nicht auch? Wie viel Grund zum Danken haben wir nicht auch für unsere Gemeinde oder unsere Gemeinden, in denen wir sind? Wann habt ihr das letzte Mal für eure Gemeinde gedankt? Paulus dankt hier für Glauben und für gegenseitige Liebe. Aber etwas scheint zu fehlen, etwas Wichtiges, was Paulus als nächstes ebenso beständig erbittet. Erkenntnis, dass den Leuten sozusagen ein Licht aufgeht und sie Gott erkennen. Gott, den Vater, in der Person seines Sohnes Jesus Christus. Erkenntnis nicht im Sinne von Begreifen und von theologischen Fakten, sondern im Sinne einer intensiven persönlichen Beziehung zu Jesus. Wie kann das gehen? Ich lese mal Vers 17. Ich bete darum, sagt Paulus, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Zuerst bittet also Paulus für die Epheser, dass sie den Heiligen Geist bekommen. Das ist ein bisschen erstaunlich nun, weil in den Versen vorher, die wir jetzt nicht gelesen haben, den ersten Versen dieses Briefes, hat Paulus schon beschrieben, dass die Epheser den Geist Gottes bereits bei ihrer Bekehrung bekommen haben. Sozusagen als Siegel und als Vorauszahlung für das Leben mit Gott, das sie später einmal erwartet. Nun also noch einmal die Bitte um den Heiligen Geist. Den Heiligen Geist, damit sie Gott besser kennenlernen. Für Erkenntnis benutzt Paulus hier ein ganz starkes Wort im Griechischen, Epignosis. Das bedeutet weit mehr als Informationen sammeln, Informationen und Fakten sammeln. Es beinhaltet ein ganz tiefes, vertrautes Erkennen, ein mit dieser persönlichen Erfahrung verbundene Erkenntnis von Gottes Gegenwart. Gott in seinem Sohn Jesus durch eine persönliche Begegnung und Erfahrung kennenlernen. All das steckt in diesem Wort drin. Ein ganz besonderes Geschenk durch Gottes Geist, um das Paulus hier bittet. Er nennt ihn den Geist der Wahrheit und der Offenbarung. Zwei im Griechischen benutzte Worte, die uns heutzutage auch ganz geläufig sind. Sophia und Apokalypse. Weisheit und Offenbarung oder Einsicht. Beides kann Gott schenken und beides muss Gott schenken, damit wir auch nur ein bisschen, ein wenig von der unfassbaren Liebe Gottes zu uns erahnen. Und diese Liebe, das war es vielleicht, was den Ephesern fehlte. Auch etwas später noch fehlen sollte. Wenn man in der Bibel ein bisschen weiter blättert, kommt man ins letzte Buch der Bibel, an die Offenbarung des Johannes. Und dort steht ein sogenanntes Sendschreiben von Jesus an die Gemeinde in Ephesus. Da steht, dass Jesus sehr genau weiß, was die Gemeinde in Ephesus alles Gutes tut, was sie ertrug, was sie erlitten hatte. Und trotzdem hält er der Gemeinde in Ephesus vor, ihre erste Liebe verlassen zu haben. Jesus ihn nicht mehr so zu lieben wie zu Anfang. Und das wiegt für Jesus sehr viel schwerer als all die guten Taten. Sein vor Tun, das ist für ihn ausschlaggebend. Die liebevolle Gemeinschaft mit ihm ist ihm viel wichtiger, viel entscheidender als all die großen Aktionen und theologisch sauberen Lehren. Auch heute ist das Christentum für uns keine Religion im Sinne von notwendigen Abarbeiten von Regeln und von Gesetzen, sondern es besteht aus der lebendigen Beziehung zu einer Person, zu Jesus. Das ist das, was Christentum bedeutet. Manchmal knipst Gott das Licht in unserem Inneren an, im Dunkel unseres Inneren, und wir können etwas von der Person Jesu erkennen, erahnen. Nur für einen Augenblick. Und der ändert oft alles, dieser eine Augenblick. Aus Unfrieden wird innere Stille, aus Hoffnungslosigkeit Mut und aus Orientierungslos eine neue Perspektive. Diesem Licht Jesu erkennen wir dann, wie wir wirklich sind und sehen uns mit Gottes Liebe und Gnade regelrecht überschüttet. Kennen Sie diese Erfahrung? Bisweilen geht es mir beim Bibellesen so. Dann springt mir beim Lesen so ein Satz in die Augen und er trifft mich. Er trifft mich ganz konkret in einem bestimmten Punkt und erschüttert mich manchmal regelrecht und ich weiß genau, was Gott mir in diesem Punkt sagen will. Das Lesen in der Bibel, die Bibel selber wird dann von einem Lesebuch zu einem Lebensbuch. So hat das Peter Hahne mal ausgedrückt. Vom Lesebuch zum Lebensbuch. Vor einigen Jahren war ich mal mit einer Gruppe hier aus der Gemeinde auf einem sogenannten stillen Wochenende mit einer, ich glaube, es war im Westerwald. Ganz ruhige Umgebung, ganz stille Umgebung, denn keiner sagte was. Wir waren schweigend miteinander dort in den Tagen, aber hatten die Möglichkeit, mit Gott zu reden. Dafür war das Schweigen da. Aber ich erinnere mich noch an, dass sich statt Stille in diesen Tagen, in diesem Samstagvormittag, den ich jetzt denke, alles andere als Stille hatte und inneren Frieden. Da waren heftige innere Kämpfe, ungelöste Probleme aus der Kindheit, Schuldgefühle, Versagensängste. Und während ich in meinem Zimmer betete und versuchte, in diesem Tohuwabohu in meinem Kopf nicht zu versacken, da hatte ich plötzlich das Gefühl, dass Jesus hinter mir stand, mir die Hand auf die Schulter legte und ich hörte die Worte in meinem Kopf, es ist alles gut. Das war erstaunlich, es war augenblicklich alles gut. Das Chaos in mir war vorbei und ich konnte regelrecht aufatmen. Ein ganz intensives und persönliches Gefühl. Jesus erkennen, spüren, dass er da ist. Nur für einen Augenblick. Das ändert alles manchmal. Zurück zu unserem Text. Den Vers 18a lese ich. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr ihn erkennt. Was für eine Bitte. Heute würde man sagen, spot on. Dass unsere Herzen hell erleuchtet werden, so steht es in anderen Übersetzungen. Wie ein Scheinwerfer in einer dunklen Höhle, dessen Licht mir plötzlich die ganze Pracht und die ganze Helligkeit meiner Umgebung offenbart. Wenn auch nur für einen Augenblick. Der österreichische Psychologe und Neurologe Viktor Frankl hat einmal den Menschen mit einem Auge verglichen. Er sagt, ein gesundes Auge ist dadurch gekennzeichnet, dass es eben nicht sich selbst sieht, sondern das Auge ist dann voll funktionsfähig, wenn es in seinem Sichtfeld keine grün-braunen Flecken hat, sondern dass man die Bäume sieht, die Sonne, das Meer. Die Behauptung, sagt er, dass der Mensch zu sich selbst findet, wenn er nur sich selbst und seine Bedürfnisse schaut, ist grundfalsch. So dieser Vergleich Frankls. Nur die Hingabe des Menschen an etwas Größeren, das bringt ihm Erfüllung und Sinn im Leben. Wenn Gott die Augen unseres Herzens öffnet, dann erkennen wir nicht uns, sondern ihn als den, der uns als sein freies Gegenüber seiner Größe und Liebe erschaffen hat. Übrigens, das Verb, das Paulus hier für erkennen benutzt, ist ein anderes, als das er ganz zu Anfang benutzt hatte, als es um die Erkenntnis Jesu in meinem Leben geht. Hier benutzt er eine Verbform eines altgriechischen Worts, isa, das ein sachlich-faktisches Erkennen beschreibt. Ein Begreifen, hier geht es also um Tatsachen, hier geht es um Hard Facts. Paulus erbittet hier im Folgenden, dass die Leute drei Tatsachen, drei Fakten erkennen. Dinge, die einfach so sind. Die Hoffnung, als er uns berief, unser Erbe bei Gott und seine überwältigende Kraft. Die erste Erkenntnis. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Habe ich noch nicht? So, danke. Wie schnell und wie oft vergessen wir das? Das, worauf wir früher ganz selbstverständlich unsere Hoffnung gesetzt hatten, wir vergessen es sehr schnell. Aber im Laufe der Jahre, im Druck des Alltags, verblassen unsere Überzeugungen. Und wir denken einfach nicht mehr daran, was für uns früher selbstverständlich war. Vielleicht gibt es ein paar Verheißungen Gottes in deinem Leben, ein paar ganz konkrete, persönliche Verheißungen, die dir ganz allein gehören. Vergiss sie nicht. Aber es gibt auch einige Versprechen Gottes, die uns allen gelten, die jedem gelten, der seine Hoffnung auf Jesus setzt, der Jesus sein Leben anvertraut hat und dem Jesus seine Schuld vergeben hat. Paulus beschreibt diese Fakten, auf denen wir unsere Hoffnung setzen können, weil sie Fakten und Tatsachen sind, beschreibt er ein paar von diesen in seinem Brief an seinen Schüler Timotheus. 2. Timotheus 1, Vers 9 steht: Er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu hören. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Denn noch ehe diese Welt bestand, war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. Also, wenn du Jesus als deinen Herrn angenommen hast und Vergebung deiner Schuld erfahren hast, dann, so sagt es Paulus hier, erstens bist du gerettet. Zweitens bist du dazu berufen, ganz Gott zu gehören. Und drittens, das ist ein Geschenk aus reiner Gnade und weil Gott das so wollte. Und viertens, dann gilt dir sein Erbarmen und seine Liebe in Jesus. Sie gilt dir. Punkt. Nichts mehr und nichts weniger. Wie oft vergessen wir das? Möge Gott uns die Augen öffnen für diese Tatsachen. Immer mal wieder, nur für einen Augenblick. Die zweite Erkenntnis in unserem Epheserbrief: Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Für dieses Erbe, denke ich, das auf uns wartet, da braucht man wirklich geöffnete Augen des Herzens, um es zu spüren, zu erahnen, denn was ist sonst möglich in unserer diesseitigen Welt? Keine Chance, das zu erkennen in dem, was wir um uns herum sehen. Dieses Erbe, von dem Paulus hier spricht, ist das kommende Reich Gottes. Unser zukünftiges Zuhause in der Gegenwart unseres Herrn, ein völlig neues, ein zeitlich unbegrenztes Leben. Manche nennen das naserümpfend Halsegoismus oder Vertröstung auf ein späteres Paradies oder Verrat sogar an den Aufgaben der Christen in dieser Welt. Aber so will es Jesus nun mal. Er spricht in seinen Reden in den Evangelien ganz oft von diesem Reich, auf das wir als Erbe bekommen sollen. Er selber weist immer wieder darauf hin. Und nur mit dieser Perspektive, denke ich, auf dieses zukünftige Reich können wir unseren Herausforderungen in diesem Leben wirklich gerecht werden. Und wie können wir dieses Erbe, dieses Reich Gottes in unserem Leben erkennen? Keine Ahnung. Es gibt kein Patentrezept dafür, das ich hier weitergeben könnte. Tut mir leid. Aber es gibt manchmal dieses zaghafte, vage Gespür für eine Gegenwart Gottes jenseits unserer normalen Wahrnehmung. Eine unbestimmte geistige Sehnsucht nach unserer eigentlichen Heimat. Wir merken sie manchmal dann, wenn der Zauber erstirbt, die Musik endet oder die letzten himmlischen Strahlen am Horizont erlöschen. So hat es C.S. Lewis einmal in einem seiner Essays gesagt. Manchmal erlaubt uns Gott auch einen dieser ganz vorsichtigen, vagen Blicke hinter den Vorhang. Das sind immer ganz kostbare Momente, die einzigartig und die nicht wiederholbar, nicht reproduzierbar sind. Lichtblicke in unsere Herzen, die Gott manchmal ganz unerwartet schenkt, nur für einen Augenblick, aber prägend und unvergesslich. Gott ist da ganz fantasievoll und überraschend. Es gibt da Momente, wo man überhaupt nicht damit rechnet im Alltag und plötzlich fühlt man sich Gott ganz nah, spürt die Nähe seines Reiches. Ich erinnere mich an so ein paar Momente in meinem Leben, die ich erlebt habe. Zum Beispiel an einem Samstagvormittag vor ein paar Jahren. Dora und ich waren in einer kurzen Veranstaltung an einem Samstagmorgen an der Uni in Frankfurt. Und wir mussten etwas eher gehen, weil ich noch einen Termin hatte. Und wir sind auf diesen Vorplatz von dem Hauptgebäude gegangen und der war fast leer. Es saßen ein paar Studenten hier und da in einer Cafeteria. Und es war eine unfassbar friedliche und entspannte Atmosphäre um uns herum. So verklärte Erinnerungen an meine eigene Studienzeit kamen hoch. Und mich ergriff plötzlich eine Stimmung, die ich gar nicht richtig in Worte fassen kann. Ein Gefühl zu schweben. Das Ganze dauerte nur ein paar Minuten und ich hatte das intensive Gefühl, einen kurzen Blick in Gottes Wirklichkeit zu erhaschen, nur für einen Augenblick, einen Moment, von dem ich heute noch zehre. Ist leider nicht immer so. Manchmal wünscht man sich, man wäre schon endlich angekommen. Die Reise, der wir alle unterwegs sind, ist manchmal einfach zu mühsam. All die Probleme und Herausforderungen, die oft bis an die Grenzen unserer Kräfte gehen, man wird müde, man hat Angst. Max Lucado schreibt in einem seiner Bücher dazu, gestatten Sie mir, Ihnen Mut zu machen. Gott hat nie gesagt, dass die Reise einfach sein würde, dass uns die Reise leicht fallen würde. Er hat aber sehr wohl gesagt, dass es sich lohnt, anzukommen. Und Paulus schreibt an die Philipper in Philipper 1, Vers 6, deshalb bin ich ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Die dritte Erkenntnis. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Glauben Sie das? Dass Gott mit seiner überwältigend großen Kraft unter uns am Werk ist? Andere übersetzen auch in uns oder an uns am Werk ist. Wie groß ist dein Gott? Ist er groß genug, um sich um deine Sorgen, deinen Kummer, deine Krankheit zu kümmern? Oder übersteigt das vielleicht seine Möglichkeiten, die Möglichkeiten des Gottes, der das Universum geschaffen hat? Ja, er lässt vieles in unserem Leben zu, dass ich nicht erklären kann, dass ich nicht begreifen kann, dass mein Horizont übersteigt. Und vieles in unserem Leben wird auch von ihm nicht so geregelt, wie wir das gerne hätten. Aber andererseits, wie oft erleben wir die Beweise von Gottes Macht in unserem Alltag? Gelegentlich liest man in der Zeitung, dass mal wieder ein Lottogewinner seinen Riesenlottogewinn nicht von der Lottozentrale abgeholt hat. Der Gewinner ist eigentlich steinreich. Entweder weiß er es oder nicht, oder er holt es bewusst nicht ab, aber er lebt so, als wäre er es nicht, als wäre er nicht steinreich. Ich glaube, bisweilen geht es uns mit der Kraft Gottes genauso. Wir wissen, sie ist da, aber wir verlassen uns nicht auf sie. Und dabei gilt auch uns ohne Abstriche, was Paulus hier schreibt. Die Hoffnung für alle Übersetzung schreibt, ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft in uns den Glaubenden wirkt. Unermesslich. Mit dieser Kraft wirkt Gott in uns, an uns. Und er macht uns zu Menschen, die Jesus immer ähnlicher werden. Johannes sagt in seinem ersten Brief, ja, wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden dann völlig heil sein. Heil an Körper, Seele und Geist. Da gibt es keine Ausnahmen für dieses Versprechen, keine Vorbehalte und kein Kleingedrucktes. Paulus beschreibt, dass wir völlig heil sein werden, was immer auch passiert. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Paulus beschreibt diese Kraft Gottes, die das in uns bewirken wird, in den folgenden Versen in einem Lobtext auf Christus, einer sogenannten Doxologie. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Das wünsche ich uns allen, dass wir diese Kraft Gottes in unserem Leben erfahren, nur für einen Augenblick. Das wünsche ich uns. Paulus schließt seine Doxologie mit einem Verweis darauf, wo wir die Kraft Gottes erfahren können. Überraschung, in der Gemeinde. Ja, Gott hat alles unter die Füße gelegt, sagt er in Vers 22. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Paulus beschreibt hier einen klaren Unterschied. Auf der einen Seite thront Jesus als Herrscher über alle Mächte dieser Welt. Er ist ihr Richter. Er thront über diese Mächte. Aber sein Verhältnis zur christlichen Gemeinde ist ein anderes. Hier ist er ihr Haupt und er lebt in der Gemeinde mit seiner ganzen Fülle. Wollt ihr diese Macht und Kraft Jesu erleben? Dann geht in eine christliche Gemeinde. Man mag es kaum glauben, aber eine Gemeinschaft wie hier, quer durch alle Generationen, mit den unterschiedlichsten Interessen, mit vielen Mitgliedern aus vielen Ländern und Hautfarben, und alle streben den gleichen Ziel entgegen und berufen sich auf denselben Gott. Wo gibt es sowas sonst auf dieser Welt? Ist das nicht ein Wunder? Was bedeutet es für euch, dass Jesus mit seiner ganzen Fülle unter uns ist, hier, jetzt? Vielleicht sitzt er neben dir, hat dir etwas zu sagen oder lächelt dich einfach an. Und dann all diese profanen Fragen bezüglich Räumlichkeiten, Finanzen, Mitarbeiter, was trauen wir ihm eigentlich zu? Wie groß ist unser Gott? Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt. Das bittet Paulus für gestandene Christen, die schon vieles erlebt und durchgemacht haben, viel von Gott gelernt haben, und trotzdem bittet er sie um weitere Erkenntnis. Christsein ist kein statischer Zustand, das ist sehr, sehr dynamisch. Wir verändern uns, unsere Sicht auf Gott verändert sich dauernd. Und deswegen brauchen wir immer neue Begegnungen mit dem lebendigen Gott. Jetzt an diesem Wochenende beginnen die Ferien. Ich hoffe, ihr könnt euch alle ein paar Tage frei nehmen, vielleicht ein paar Wochen. Nehmt euch aber nicht frei von Gott. Sucht die Gemeinschaft mit ihm, bittet ihn um offene Augen des Herzens und seid gespannt, was ihr erleben werdet, was ihr erkennen werdet. Und dann nach den Ferien schreibt mir doch mal eine Mail und berichtet, was ihr von Gott entdeckt habt. Oder berichtet davon hier im Gottesdienst. Nehmt das einfach mal mit als Aufgabe für die Ferientage. Ich wünsche dir, dass Gott in deinem Innern ein Licht anknipst. Und du ihn in seiner Herrlichkeit erkennst, nur für einen Augenblick. Das wird dich verändern, unweigerlich. Amen.